wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Freunde. Hier bin ich wieder, Schnees Podcast. Wer das erste Mal eingeschaltet hat, dem möchte ich gerne das Intro aus der ersten Staffel ans Herz legen. Und zwar geht es darum, da erkläre ich kurz, warum ich das mache und warum ich den Podcast mache. Auch nochmal kurz zusammengefasst. Es geht einfach ums Inspirieren, Motivieren, ein bisschen aufklären, ein bisschen für mich auch, um an Wissen zu kommen, um neue Leute kennenzulernen, deren Lebensgeschichte und vielleicht den einen oder anderen, der das Ganze hört, auch ein Stück weit zu motivieren, vielleicht auch so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und heute bevor ich heute zum Thema komme, möchte ich mich erstmal bei allen denen bedanken, die mir zuhören und die mir schreiben. Das ist unfassbar. Ihr müsst euch vorstellen, ich, alter Nasenbär, habe mir ein Mikro besorgt und eine Software runtergeladen und treffe mich mit Menschen und nehme diese Unterhaltung auf. Und das interessiert tatsächlich Menschen und die schreiben einem und dafür geben einem Feedback, Kritik und positive Dinge und dafür bin ich super dankbar. Das ist ein tolles Gefühl, das ist so ein Zeichen dafür, dass das, was man macht, andere interessiert und da steckt auch sehr viel Herzblut von mir drin. Und das ist eine schöne Wertschätzung. Also dafür erstmal vielen herzlichen Dank. Liebe Freunde und liebe Podcast-Zuhörer von Schnees Podcast. Heute geht es um das Thema Panikattacken. Und zwar habe ich heute einen Menschen, eine junge Frau bei mir, die mit diesem Thema oder mit Panikattacken schon eine ganze Weile zu kämpfen hat. Und heute setzen wir uns zusammen und unterhalten uns drüber, woher sowas kommt, wie sie es empfindet, was sie dagegen tut und was sie für Schwierigkeiten damit hat und wie sie sich da jetzt so ein bisschen durchs Leben gekämpft hat. Und wir machen das Ganze natürlich auch anonym, weil es einfach oder schöner ist für den Menschen, wenn er dann, wie den Menschen, sitzt neben mir und ich schaue die Person an und dann spreche ich so über sie. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Das ist schön.
Danke.
Du hast dich bereit erklärt, dich heute mit mir zu unterhalten.
Genau.
Es war so ein bisschen auch auf deinen war so ein bisschen auch deine Idee.
Genau.
Und warum?
Ich habe seit 13 Jahren mit Panikattacken zu kämpfen oder vor 13 Jahren hat das Ganze begonnen. Habe auf meinem Weg, seit ich diese Symptome habe oder seit ich weiß, dass ich darunter leide, viele Menschen kennengelernt, denen das genauso ergeht. Und mittlerweile in der Gesellschaft, in der wir sind, ist es einfach ein Thema, wo es echt viele betrifft. Und ich einfach hoffe, dass ich damit den einen oder anderen erreiche, der dann sagt, okay, ich suche mir Hilfe.
Ja.
Es hat auch anderen einfach geholfen. Die sind damit weitergekommen. Das ist so.
Also dein Bestreben ist jetzt quasi, einfach mal zu erzählen, wie es dir so gegangen ist. Und vielleicht einem anderen Menschen, der gar nicht weiß, was genau das sein könnte, weil jeder hat ja andere Dinge. Es gibt verschiedene Formen, ja, also von Themen wie Panikattacken oder irgendwelchen Angststörungen. Ja? Und
genau.
Ja, meine Liebe, wollen wir machen ein bisschen Frage-Antwort. Hoffe ich, dass wir da so ein bisschen uns in einen Dialog zusammenfinden, dass ich jetzt einfach dich mal frage, hey, das hat angefangen, in welchem Alter und wie hat es denn bei dir ausgesehen und wann hast du, oder wie ist das denn verlaufen? Wie läuft sowas? Wie kann ich mir vorstellen, Panikattacken, du drehst durch und keine Ahnung, helf mir mal.
Ja, also ich war 17 Jahre alt,
ja,
als ich das erste Mal hatte, kam auch ziemlich unerwartet. Ich bin abends ins Bett gegangen, so wie immer, hab mich hingelegt. Augen zu, plötzlich ging es bei mir los mit extrem Herzrasen. Das Herzrasen wurde so intensiv und schnell, der Puls war so dermaßen hoch, einem wird kochend heiß, mir wurde total schwindelig. Ich musste mich übergeben und wusste überhaupt nicht mehr, wohin. Ich hatte wirklich diesen Fluchtgedanken, Flucht vor was, keine Ahnung. Ja. Es ging dann irgendwann nach ein paar Stunden weg. Ich bin dann zu einem damaligen Freund gegangen, wollte einfach nicht alleine sein. Habe einfach irgendjemand gebraucht, der da ist und war dann nach ein paar Tagen wieder auf dem Stand, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas war's. Ich konnte es nicht definieren. Alles war wieder gut. Eine Woche später ging das wieder los. Und wieder abends beim Schlafengehen, beim Hinlegen, wieder das Gleiche. Wieder geflüchtet und so hat sich das bei mir eingespielt. Irgendwann war es jeden Abend da und bei mir hat sich es halt dadurch gezeigt, ich konnte nicht mehr alleine schlafen.
Das heißt also, du bist nachts wach geworden und hattest dann diese Symptome und bist dann innerlich quasi so ein bisschen durchgedreht.
Genau, ich bin irgendwann gar nicht mehr eingeschlafen alleine. Ja, okay. Also ich war irgendwann an diesem Punkt, ich konnte nicht mehr alleine schlafen, ich konnte abends nicht mehr alleine sein, weil in meinem Kopf war, wenn ich abends alleine bin,
geht's bei dir voran?
Sterbe ich. Also es ist wirklich ein Gefühl von, du stirbst, du hast Todesangst. Warum, wieso, weshalb, war mir nicht klar. Ich habe mir auch keine Hilfe gesucht. Mhm. Man fühlt sich ziemlich
hilflos.
Hilflos, aber auch seltsam, vor was Angst zu haben, was eigentlich völlig normal ist und keinen Grund, Angst zu haben. Man weiß nicht, wo kommt's her, was ist das? Ich war einfach so überfordert, dass ich für mich versucht habe, es einfach zu ignorieren.
Also, dann sehe ich das richtig, dass du halt einfach so kurz nach dem Teenager-Alter das erste Mal so die Erfahrung mit dem Thema Panikattacken und Angst bekommen hast. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen manchmal, keine Ahnung, so lapidar, was sagt man das, dann reagiere, dann ist es einfach aus Unwissenheit, ohne das, ich will das jetzt nicht, oder nicht wertschätzen oder respektlos sein, gell? Das heißt, du bist dann mit diesem Gefühl, wie viele Jahre oder wie viele Monate hattest du das, wenn ich das jetzt...
Hatte das ein ganzes Jahr.
Ja.
Ich habe mir dann meinen damaligen besten Freund, zu dem ich auch immer geflüchtet bin, gebeten, bei mir zu schlafen. Ich habe zu der Zeit noch zu Hause gewohnt. Ich habe das von meiner Familie verheimlicht, von meiner Mutter verheimlicht. Hatte ihn dann auch immer bei mir zum Schlafen. Mhm. Sobald er morgens gegangen ist, ging das auch gerade wieder los. Das heißt, ich habe mich dazu dann auch noch auf eine Person projiziert. Wenn die da ist, geht es mir gut. Wenn die nicht da ist, geht es mir nicht gut. Was das Leben völlig beeinträchtigt hat, es hat mein ganzes Leben war nicht mehr lebenswert, so wie es einfach vorher war. Man hat nicht mehr frei gelebt und das ging tatsächlich ein ganzes Jahr so, bis ich selber an dem Punkt war, gesagt habe, ich möchte irgendwann einen Partner kennenlernen. Ich bin volljährig.
Du willst mal raus hier jetzt ein bisschen Gas geben.
Man fängt an zu arbeiten, man wird noch selbstständiger, als man es vielleicht in dem Alter schon war und habe mich dann gezwungen, die Nacht alleine durchzustehen.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Das heißt, du hast dann deinen besten Freund bei dir einziehen lassen?
So ungefähr, ja.
Und da hat dann da keiner zu Hause mal gefragt, ich meine, du bist 17, aber jetzt zieht hier ein junger Mann ein. Was ist denn? Ich meine, der erste Eindruck ist, oder das erste, seid ihr zusammen, seid ihr jetzt liiert oder was macht ihr hier? Oder hat dann da zu Hause, frage ich jetzt einfach mal, wie weit ist denn, weil wenn ich mit 17 gesagt habe, hier zieht jetzt eine Frau bei mir ein, hat meine Mutter oder mein Vater gesagt, ruhig, Brauner, ruhig, atmen, jetzt mal nicht durchdrehen mit der Hormone.
Doch, also das Gleiche hatte ich auch. Also bei mir war es, wir haben dann wirklich auf die Schiene, wir sind ein Paar.
Ja.
Meiner Mutter hat es natürlich überhaupt nicht gepasst. Meistens kam er dann immer erst spät abends, wenn die schon im Bett war, morgens vom Arbeiten her früh raus. Sie war irgendwann an dem Punkt und hat gesagt, es reicht. Sie macht es auch nicht mehr mit. Das war das letzte Mal, dass er hier geschlafen hat. Es ist jetzt hier Schicht im Schacht. Das heißt, ich war auch irgendwann an dem Punkt, ich musste es alleine probieren. Ich habe es ihr immer noch nicht erzählt gehabt, also ich dann gesagt, gut, wird schon, ein Jahr mit gelebt, ich durch.
Das heißt also, du hast mit dieser Angst, mit diesen Panikattacken hast du gelebt und hast so im Prinzip dein ganzes Umfeld, hast dem was vorgespielt, hast denen gesagt, alles in Ordnung, ich habe jetzt einen Freund und du hast aufgrund dieser Angst, hast du einen Antrieb gehabt, einfach ein Bild zu erschaffen, dass alles in Ordnung ist, oder was?
Genau, also ich habe, der engste Freundeskreis wusste es,
okay.
Aber an sich, um die Angst und diese Probleme nicht anzugehen, baut man sich es so drumherum, um sich diese Angst nicht zu stellen. Weil diese Angst ist so groß und mächtig. Angst generell ist sehr, sehr mächtig. Ich meine, das weiß auch ohne Attacken jeder,
was
Angst einfach ist. Und man fängt wirklich an, es drumherum zu bauen, um diese Sache ja nicht angehen zu müssen.
Ja klar, so Angst ist ja etwas, was ja hemmt. Gell? Es ist ja grundsätzlich etwas, was dem Körper, ich meine, was einfach
es lähmt,
genau, es lähmt, es hemmt. Und wenn du keinen Mut hast und wenn du dann, kurioserweise, dass man dann trotzdem zu solchen Dingen in der Lage ist, gell, trotz Angst, dass man so ein Gebilde aufbauen kann, da gehört ja eine ganze Menge Energie auch dazu. Gell?
Ja, ich meine, das ist wie Leute, es gibt Leute, die haben Angst vor Spinnen. Es gibt Leute, die haben Angst vor Hunden. Es gibt Leute, die haben, weiß ich nicht, Angst, S-Bahn zu fahren, die haben vor dem Angst, dann geht man dem halt aus dem Weg. Und so ist es damit halt nichts anderes.
Und du hattest Angst zu sterben, hast du gesagt?
Ich hatte Angst, alleine schlafen zu gehen, weil ich dann dachte, ich sterbe. Mhm. Ja. Okay. Mein Körper hat mir das signalisiert.
Das jetzt, wenn ich jetzt, dann ist fertig.
Ja. Alleine abends schlafen zu gehen.
Okay, also dann hast du das Ganze, dann warst du dann so 18, hast du das gesagt, volljährig. Das heißt, wir sprechen jetzt hier von einer Frau, die um 30 ist. Ja, so. Ich sag das jetzt so. dann hat das erstmal aufgehört, weil du irgendwann mal dich selbst gezwungen hast, zu sagen, jetzt geht's mal voran, ich muss jetzt daheim raus. Und dann hast du, wie ging es denn dann weiter? So, ja, genau. Hol mich mal ein bisschen ab, dass ich mir das vorstellen
kann. Ich habe die Nacht dann alleine rumbekommen, klar, weil eigentlich weiß man ja auch, dass einem nichts passiert. Das hat sich mein Kopf dann auch gemerkt und gesagt, hey, dir ist gar nichts passiert. Das wurde auch von Tag zu Tag besser. Und es war dann wie verschwunden.
Okay. Hast du da irgendwie, dann wird dir nachher die Frage kommen, hast du mal jemanden konsultiert, der da auch im Fachbereich, ein Doktor, ein Arzt oder der irgendwie, oder kam das erst später? Greife ich jetzt voraus?
Es kam erst später.
Okay.
Ich habe mir keine Hilfe gesucht. Ich habe mit niemandem wirklich drüber gesprochen. Es war ja danach auch wieder weg. Also für mich, okay.
War das erledigt?
Super, abgehakt. Mhm. Ja.
Aber wir sitzen ja hier und wir sitzen zusammen, weil das ja dann irgendwann wiedergekommen ist.
Richtig.
Und sonst würden wir uns auch nicht drüber unterhalten, weil es wahrscheinlich eine Episode sonst in deinem Leben gewesen wäre. Das ist halt sonst...
Ja.
Jetzt sprechen wir davon, wann ist es denn wiedergekommen?
Letztes Jahr im August.
Das heißt, du hast dann über einen sehr langen Zeitraum...
Ruhe gehabt,
ja.
Und letztes Jahr im August, mitten in der Nacht, ich war schon am Schlafen... War mit Freunden vorher auf dem Open Air,
ja.
Toller Tag gewesen, war schon zu Hause, habe geschlafen, bin nachts wach geworden durch eine Panikattacke, die so stark war, dass ich sie auch nicht unter Kontrolle hatte. Dann die Angst, ich habe niemanden nachts erreicht, jeder hat geschlafen, man ist alleine und dann, ja, ich wohne alleine,
ja.
Das heißt auch niemand in greifbarer Nähe und dann ging es wieder los.
Und dann die gleichen Symptome, wie du sie schon mal hattest, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die gleichen Symptome, wie ich sie schon mal hatte. Herzrasen, so schlimm, dass man kaum noch Luft bekommt oder man denkt halt, man kriegt keine Luft mehr. Der Brustkorb fängt an zu brennen, das Gesicht fängt an zu brennen. Die Arme brennen, man zittert am ganzen Körper, die Muskeln fangen halt an, sich ja, zu verkrampfen. Und mir wird schlecht, ich muss mich dann übergeben. Es schlägt auf den Magen. Und das sind die Symptome, die ich habe. Und
das heißt, du hast die. Das heißt, es ist immer noch etwas, mit dem du jetzt also aktuell auch noch zu tun hast.
Ja.
Gell? Also, okay, dann habe ich das richtig verstanden. Du hattest dann eine sehr lange Zeit Ruhe gehabt. Wir sagen jetzt mal einen Zeitraum von 10 Jahren.
Genau.
Und dann kam das wieder. Kannst du dir vorstellen, hattest du eine bestimmte stressige Zeit oder... Hat sich jemand von dir getrennt oder hast du eine Trennung hinter dir? Hattest du irgendwas in deinem familiären Umfeld oder kam das einfach so oder hat sich das unter der Oberfläche, war das am Brodeln? Weil, warum kommt so etwas nach so einem langen Zeitraum wieder? Und ich würde jetzt erstmal sagen, da hat irgendeine Veränderung bei dir stattgefunden vielleicht.
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Man ist selber an diesem Punkt und überlegt, warum, was ist es, irgendwas muss es doch auslösen. Es gibt irgendwas, irgendein Punkt muss es sein und wenn ich den gefunden habe, bei mir kam jetzt am Ende raus, dass es ganz, ganz viele Punkte sind. Ganz viele kleine Punkte und da muss es an dem Tag nur noch mal regnen.
Das ist der Tropfen, der ist fast zum Überlaufen.
Und dann knallt es halt einfach durch. Und es hat über die 11 Jahre, die ich Ruhe hatte, kamen viele Punkte dazu. Man hat nicht wirklich an sich selber gearbeitet. Sachen, mit denen man so nicht zurechtkommt, die man halt immer einfach akzeptiert. Und wirklich, dadurch, dass man es ja auch nicht weiß, an was muss man arbeiten, an was liegt es, habe ich dann den Entschluss gefasst, weil es mein Leben so beeinträchtigt hat. Es war dann ja wieder jeden Tag Thema, mir Hilfe zu suchen.
Das heißt, hat sich über Jahre was aufgestaut bei dir?
Über Jahre was aufgestaut, plus natürlich auch aktuelle Themen, die dann einfach noch dazukommen, die einen stressen, die einen belasten. Ob es eine Trennung ist, die hatte ich schon, die hatte ich knapp ein Jahr vorher. Aber auch familiäre Dinge.
Ich darf dich fragen, ja, also du kommst aus einem familiären Umfeld, das vielleicht auch dann nicht so stabil ist, gell?
Ja, also ist auch einer der größten Themen bei mir gewesen, meine Mutter. Und kam halt alles in der Therapie raus. Ich bin sehr froh, dass ich mir Hilfe gesucht habe. Mein erster Schritt war aber, bevor ich die mir gesucht habe, ich habe meiner Familie, auch meiner Mutter, meinen Großeltern, meinem Freundeskreis und aber auch meinen Arbeitskollegen davon erzählt.
Dass du dass das jetzt bei dir präsent ist.
Richtig.
Der Unterschied zu dem, was beim ersten
Mal. Genau. Um einfach ehrlich mit dem Thema umzugehen, weil ich konnte einfach nicht mehr die 100% geben, die ich sonst geben konnte oder gegeben habe, gerade auf der Arbeit. Ich habe auch eine Führungsposition und muss halt auch einfach auf der Arbeit immer voll da sein. War einfach nicht mehr möglich.
Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, wenn eine 17-jährige junge Frau mit sowas konfrontiert wird. Sage ich jetzt einfach mal, es kann natürlich auch anders sein oder ein erwachsener Mensch, der dann weiter ist.
Auf eigenen Beinen steht und plötzlich...
Ja, kann natürlich, es gibt Menschen, die können das anders. Ja. Du wolltest wahrscheinlich dann keine Barriere nochmal aufbauen für dich oder so ein Theater quasi vorspielen. Und dann, das heißt, du hattest diese Panikattacken und dann bist du dann auch zu einem Psychologen gleich. Du hast dir gesagt, hier, ich brauche jetzt Hilfe, irgendwie funktioniert hier was nicht. Und
genau. Es ist halt eine größere Tortur. Hm. Ich habe mich erstmal bei meiner Krankenkasse gemeldet. Ich war bei meinem Hausarzt. Ich habe dann auch einen Ganzkörpercheck gemacht. Man will halt auch wissen, ist
körperlich
mit einem selber einfach alles in Ordnung? Die Schilddrüse, es wurde einfach mal alles gecheckt. Die Hormone habe ich checken lassen. Und habe mich dann bei meiner Krankenkasse gemeldet, die wiederum einem ja nicht wirklich helfen können. Man muss sich bei der KV Hessen melden. Da sind alle Therapeuten aufgelistet, die halt auch die Kasse mit übernimmt. Und da wird es dann halt schon schwierig, jemanden zu finden, der frei ist, jemanden zu finden, der Zeit hat. Man weiß ja auch vorher nicht, was für eine Art von Therapie braucht man. Es gibt ja verschiedene Arten von Therapien. Das sind alles Dinge, mit denen ich mich dann auseinandersetzen musste. In welche Richtung gehe ich erstmal grundsätzlich Hilfe anzunehmen, ist ein Riesenthema, also für mich. Und habe versucht, irgendwie ohne Vorkenntnisse dieses Thema anzugehen. Habe dann jemanden gefunden, bei dem ich eine Therapie begonnen habe, in Frankfurt.
Ja.
Ist nicht über die Kasse, ist Privatleistung gewesen.
Also geht's, also nochmal kurz, dass ich unterbrechen darf. Also wenn man sowas herausfindet und dann ist es ja auch erstmal so ein Weg, dass man sagt, hey, okay, ich habe jetzt hier ein Problem. Und wie löse ich das? Oder beziehungsweise, wie gehe ich denn damit um? Ja, wenn man das jetzt erstmal erkennt, wenn ich das richtig verstehe.
Genau.
Du hast es dann ja dann für dich erkannt. Und dann hast du gesagt, okay, was gibt's für eine Möglichkeit? Ich brauche jemanden, der mit mir und meiner Psyche arbeitet.
Genau.
Nachdem du dich körperlich hast durchchecken lassen.
Genau.
Und ich weiß also, dass häufig lange Wartezeiten bei Psychologen sind. Gell?
Richtig.
Und wenn man da in so einem Moment der Panik ist und so hilflos ist und sich ja wahrscheinlich verloren fühlt und dann auch warten muss, ist vielleicht so ein bisschen, sollte man vielleicht auch sagen, dass man dann nicht die Geduld oder sowas verlieren darf, dass man da halt einfach sagen, oder was ist Geduld, ist vielleicht verkehrt Wort, aber nicht die Hoffnung ist, oder die Hoffnung, nicht die Hoffnung verlieren, ist, glaube ich, das richtige Wort.
Ja,
gell?
Man darf halt nicht aufgeben, also man darf halt dann auch nicht verzweifeln und sagen, um Gottes Willen, ich finde niemanden, weil natürlich ist es so, wenn man an diesem Punkt ist und sagt, ich kann nicht mehr, irgendwas stimmt nicht, ich brauche Hilfe, dann braucht man die Hilfe sofort und nicht erst ein halbes Jahr. Die meisten haben aber wirklich zwischen 2-3 Monaten oder bis zu einem Jahr Wartezeiten. Es ist halt einfach der Fall. Es gibt immer mehr Leute, die psychische Probleme haben oder einfach Hilfe benötigen.
Ja.
Und die Therapeuten werden halt auch einfach
nicht mehr. Therapiebedarf einfach.
Genau. Ja. Und deshalb habe ich mich einfach dafür entschieden. Ich habe jemanden privat gefunden, der auch auf sowas spezialisiert ist, der in verschiedenen Bereichen tätig ist, weil er die Möglichkeit hat, als Privatmann nicht nur eine Therapierichtung in die Richtung zu gehen, Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie, sondern er macht diese Rundumpalette. Und da bin ich auch ziemlich schnell dran gekommen. Also ich hatte innerhalb von einer Woche einen Kennenlerntermin.
Okay.
Ist sehr wichtig, dass man auf einer so tiefen Vertrauensbasis ist, wo man sich alles anvertrauen kann. Es muss einfach passen.
Ja. Entschuldigung, ich unterbreche. Hattest du auch Termine gehabt mit Therapeuten, die nicht so funktioniert haben?
Einen, ja.
Ja. Also es kann auch der Fall sein, dass man halt auch nicht auf die gleiche Ebene kommt. Gell? Da darf man halt auch nicht die Flint ins Korn schmeißen.
Genau. Ich hatte eine Therapeutin über die Kasse gefunden, auch um die Ecke hier von mir. Und es hat einfach nicht gepasst. Also ich habe für mich gemerkt, okay, ich nehme dann das Geld, zahle es privat, bleib bei meinem Therapeuten, weil einfach nicht nur die Vertrauensbasis, aber ich habe einfach gemerkt, dass die Hilfe ist da, es passt einfach. Man kann es nicht beschreiben, man merkt das dann für sich einfach.
Okay.
Und habe mich dann entschieden, einfach da auch zu bleiben.
Ja, man, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was ich dazu sagen will, ich meine, jetzt unterhalten wir zwei uns. Also zum einen bin ich kein Experte, gell? Wir unterhalten uns. Und du bist jemand, der von dem Ganzen betroffen ist.
Ja.
Ja, also das ist jetzt ein Gespräch unter zwei Menschen, die sich über eine Erkrankung unterhalten, die keine Tipps im Sinne von geben können von, hey, mach das und das, sondern einfach nur, es gibt das und wir sprechen über den Weg oder wir sprechen erstmal, was da du empfunden hast und welchen Weg du gewählt hast und was du für Barrieren überwunden hast und in welchem Alter es angefangen hat und bei dir, warum jetzt im Endeffekt, ja, du hast ja schon gesagt, das ist so ein Stück weit der familiäre Background einfach bei dir mit der Grund war, warum diese Angsterkrankung bei dir aufgetreten ist.
Genau.
Und das heißt also, du hattest diesen Rückfall, sage ich jetzt einfach mal, letztes Jahr gehabt. Du hast dann da auf einmal gesagt, du gehst offen damit um, weil du das dann einfach auch nicht nochmal so erleben wolltest, wie das beim ersten Mal war.
Genau.
Und hast dir Hilfe gesucht und dann ist, wie funktioniert sowas? Hat dann bei dir gleich eine Besserung eingesetzt oder hast du dann gleich erstmal, man kann ja keinem sagen, hey, du gehst dahin, dann wird sofort besser. Das ist ja keine Aspirin gegen Kopfschmerzen. Ja. Ja, das ist ja ein Prozess irgendwo auch.
Man hofft es aber. Also man geht wirklich dahin. Und das ist das, was ich lernen musste. Mhm. Das hat mir mein Therapeut auch immer wieder gesagt. Ich bin da hingegangen, völlig verzweifelt, ganz oft, und habe gesagt, das und das ist passiert. Und daraufhin habe ich so und so reagiert und war völlig enttäuscht von mir selber oder war an dem Punkt zu sagen, also das ist nicht normal. Und dann kam, ja, ist doch total normal, überlegen Sie doch mal. Mhm. Und dann fing man an zu merken, okay, ich denke falsch. Dann wird man auf diesen Weg gebracht. Für mich war, ich habe zu der Zeit nicht zu Hause geschlafen. Also ich habe tatsächlich bis Oktober letzten Jahres, von August bis Oktober, nicht zu Hause geschlafen, da ich nicht alleine schlafen konnte. Ich habe bei meinen Großeltern geschlafen und bin immer mal so gewandert, wo ich mich gerade wohlgefühlt habe. Ja. Ab und zu war dann auch mein Partner da, der hat dann bei mir geschlafen, dass ich auch mal wieder zu Hause sein kann. Es war so ein Riesen hin und her, abhängig zu sein von anderen, die Hilfe anzunehmen, und habe dann gemerkt, gut, ich will wieder zu Hause schlafen und kann es nicht, also habe ich keinen Erfolg gehabt.
Okay.
Das war für mich mein Punkt. Ich habe mich selber runtergezogen und mir wurde irgendwann gesagt von meinem Therapeuten, wenn sie nicht anfangen zu akzeptieren, dass sie dieses Problem haben, wird es nicht besser.
Das heißt also, du hast dir quasi dir selbst immer wieder Beine gestellt.
Genau, man ist verzweifelt, man sagt sich, ich kann ja immer noch nicht zu Hause schlafen, also ist ja auch nichts besser geworden. Es ist kein Erfolg da, man hat diese Erfolge nicht gesehen. Also habe ich Hausaufgaben bekommen, die da so ausgesehen haben. Ich musste jeden Tag 5 Punkte aufschreiben, die gleich gut geblieben sind wie dem Tag zuvor oder die besser geworden sind. Das heißt tatsächlich, ich habe eine Zeit lang Beruhigungsmittel genommen, was ich verschrieben bekommen habe. An dem Tag habe ich kein Beruhigungsmittel abends gebraucht. Ich bin so eingeschlafen oder...
An welchem Tag, Entschuldigung?
An dem Tag davor.
Ach so, okay.
Also genau, es ging immer um den Tag davor. Was ist zum Tag davor einfach besser gelaufen oder gleich geblieben? Oder ich hatte keine Panikattacke. Und dann ist mir aufgefallen, immer jeden Tag, nachdem ich es aufgeschrieben habe, wie lange ich eigentlich schon, obwohl ich klar woanders geschlafen habe, aber eigentlich keine Panikattacke mehr hatte.
Also um dem Ganzen auch noch ein bisschen Struktur zu verpassen, ich wiederhole es einfach nochmal. Das heißt, du bist dann zum Arzt, der Therapeut hat festgestellt, dass du dir selbst nicht vertraust. Egal was ist, du kritisierst es, ziehst dich runter und hat dann, um dir zu helfen, zu zeigen, hör mal zu, du bist auf einem ordentlichen Weg, hat er dir einen Weg aufgezeigt, zu sagen, hey, wir machen jetzt mal ein Tagebuch quasi, dass du jeden Tag siehst, was gelaufen ist, dass du selbst dir mal zu vertrauen lernst, zu sagen, hey, es war doch alles cool, ist alles gut gewesen. Genau. Was ich denke, zählt nicht, sondern was hier steht. Und das habe ich ja selbst aufgeschrieben und habe das... ist quasi der Beleg dafür, dass der Weg eigentlich richtig ist. Und war das ein Weg für dich, dann zu sagen, okay, ich vertraue mir so selbst ein bisschen aufgrund des Buches oder dieser Schriftform? Oder?
Ja, also man lernt, und das ist das Wichtige, man lernt, die kleinen Schritte zu schätzen in die richtige Richtung. Das sind Kleinigkeiten, wo man vielleicht auch sagt, man findet die Entscheidung, die man trifft, nicht gut. Ich hatte einen Thailand-Urlaub letztes Jahr geplant, Backpacking von fast 3 Wochen. Den habe ich dann traurigerweise mich dafür entschieden, ihn nicht zu machen. Ich habe es mir einfach nicht zugetraut. War natürlich traurig und enttäuscht und wollte natürlich zwischen dem, du möchtest, dahin.
Ja.
Habe aber einfach auf mich gehört und gesagt, hier, ich kann es nicht. Also auch Entscheidungen zu treffen für sich selber. Das sind Schritte, die ich vorher so nicht getan habe.
Das heißt, du hast andere Entscheidungen treffen lassen?
Genau. Ich habe andere Entscheidungen treffen oder ich habe die Entscheidung, um anderen zu helfen, getroffen, aber nicht für mich selber.
Okay. Das heißt, du hast dich quasi leiten lassen, um nicht zu sagen, nein, ja, oder ich möchte das nicht. Und einfach aus einem Gefühl der Sicherheit heraus, oder was?
Ich habe angefangen, auf mich zu hören.
Okay, du hast dann auf dein Bauchgefühl quasi
gehört. Genau. Ich habe angefangen, die Dinge so zu tun, dass sie mir gut tun. Ich habe angefangen, auf mich zu achten. Ich habe auf mich gehört. Mein Körper hat mir dann ziemlich schnell gezeigt, okay, das ist mir jetzt too much, das ist mir zu viel. Und dann habe ich es auch abgebrochen. Ob das jetzt teilweise dann auch die Arbeit war, ob das im Freundeskreis war, ob das Verabredungen waren, egal welche Art von Dingen. Ich habe angefangen, einfach auf mich zu hören und bin so einfach meinen Weg gegangen.
Und deine Freunde haben das angenommen, deine Familie haben das angenommen. Und du hast tatsächlich auch bis zur Arbeit und hast gesagt, hey, hört mal zu, ich habe da folgendes Problem und bin auch in Behandlung, aber ich möchte es kundtun, dass ich hier einfach die Schwierigkeiten habe. Und die haben das dann aufgenommen ohne Probleme?
Die haben das aufgenommen ohne Probleme. Ich hatte halt auch die Therapiestunden teilweise während der Arbeitszeit oder morgens. Mir war es wichtig, auch an dem Punkt einfach an mich zu denken und habe die Termine so genommen, wie sie frei waren und nicht, oh, ich kann immer erst ab 17 Uhr, bis ich dann in Frankfurt bin, können wir 17:30 machen, sondern da ist der Termin frei, ich nehme ihn. Und es wurde auch akzeptiert. Also es wurde nicht nur akzeptiert, es war gewünscht, ich wurde unterstützt.
Ich kann mir vorstellen, dass es nicht bei jedem los ist. Das muss man dazu sagen.
Ja, natürlich.
Ja, dass man sagt.
Es hatte ich auch.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man es auf jeder Arbeit sagen möchte.
Ja, das stimmt. Also ich habe das bei mir im Team gesagt. Das war mir halt wichtig, weil ich natürlich mit meinen Leuten jeden Tag zusammenarbeite. Ich habe es dann auch irgendwann der Geschäftsführung gesagt, das ist was man natürlich nicht machen muss. Das muss jeder auch für sich selber einfach wissen. Wir haben da, ich bin schon 8 Jahre da, es ist eine große Vertrauensbasis da. Deshalb war mir das einfach wichtig und mich persönlich hat es einfach weitergebracht. Ich hatte die Freiheiten, ich wusste, da steht die Firma hinter mir, ich kann gucken, ich kann meine Therapiestunden so nehmen, wie ich es am Anfang einfach erstmal brauche. Und gebe natürlich jetzt auch in der anderen Form auch wieder zurück. Ne?
Das heißt also, das offen drüber sprechen hat dir das Leben einfacher gemacht.
Ja.
Das heißt, Punkten wie in der Familie, den du es vorher verbergen hast, dass du Panikattacken hast, dass du Angstzustände hast. Gibt ja verschiedene Formen von psychischen Erkrankungen. Ja. Hat dir das Leben einfach dir mehr Freiheit gegeben auch, gell?
Genau.
Und ich sehe das Ganze auch, als wir uns im Vorgang oder vor dem Podcast unterhalten haben, zu sagen, hey, wir machen das Ganze. Da haben wir eine ganze Weile drüber gesprochen, weil einfach auch da ein gewisses Fingerspitzengefühl dazugehört. Und ich glaube, ich hatte dich da so ein Stück weit auch verstanden gehabt, dass man, wenn wir das jetzt aufnehmen, auch das ein Schritt sein soll für dich, einfach ein bisschen mehr Freiheit für dich zu gewinnen. Da geht es gar nicht darum zu sagen, wer du bist, sondern einfach nur, hey, hier gibt es jemanden, der mit extremen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, der das Leben aber auch mit Hilfe von anderen oder von Fachleuten ein Stück weit in eine Richtung lenkt, dass es immer besser wird und du trotzdem einen Beruf haben kannst, Partnerschaft hast. Und,
genau.
Ja, man, das ist jetzt ein Beispiel, das schön ist. Also klar, man muss dazu sagen, es gibt Leute, die können das halt einfach auch nicht. Gell? Da geht es nicht, weil die vielleicht, die trauen sich nicht, können es vielleicht verkehrt, aber sie trauen sich nicht. Und vielleicht ist das auch ein Stück weit so, für die das hören, hey, dann geht bitte zu einem Therapeuten oder geht zu jemandem, zu einem Psychologen und dann macht es halt so, dass keiner es mitbekommt, aber dass man sich halt einfach eine Hilfe sucht, gell?
Genau, also natürlich hatte ich auf meinem Weg auch Menschen, die da nicht so tolerant mit umgegangen sind oder wo natürlich auch dann immer Fragen kamen, ja, aber wenn du da so offen drüber sprichst, dann kommt es doch immer wieder hoch, macht es nicht schlimmer. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, das ist eine Schwäche.
Ja.
Ich kann ganz klar sagen, es hat mich viel stärker gemacht. Ich habe angefangen, für mich mein Leben so zu leben, wie ich es möchte. Mhm. Ich habe viele Leute in meinem Umkreis nicht mehr, die ich vorher hatte. Ich höre einfach auf das, was ich möchte und das habe ich einfach vorher nicht getan. Ich bin so daran gewachsen und für mich ist es einfach absolut keine Schwäche, aber die Leute gibt's. Ich hatte auch komische Kommentare, ich sage einfach komisch, weil sie waren auch teilweise echt sehr verletzend, auch gerade von meiner Mutter. Mhm. Gerade von der Person, von der man dann natürlich Support aufgefangen will, werden möchte, wo man schon weiß, man bekommt es einfach nicht, ist das natürlich ein Schlag, mit dem man aber irgendwie auch schon gerechnet, man braucht das dann in dem Moment einfach. Das hat mir geholfen, mich wieder mehr auf mich zu wenden. Ich vertraue mir, ich finde die Stärke bei mir und
ja, das engste Umfeld hat auch nicht immer dafür Verständnis, gell? Ja. Also das muss man auch dann, dass man nicht auf jeden trifft, der dafür Verständnis hat.
Ja, und das ist auch gar nicht schlimm.
Ja, was ist, zum einen hast du ja die Entscheidung, du hast ja selbst Entscheidung, Verantwortung für dich übernommen, indem du gesagt hast, hey, hör mal zu, hier ist ein Punkt, es funktioniert nicht mehr. Ich übernehme jetzt hier für mich Verantwortung, treffe die Entscheidung, ich verändere etwas, ich habe keinen Bock mehr, dass mich das beherrscht, dass mein Leben beeinflusst. Und das finde ich sehr mutig, ja. Und dass das nicht einfach ist und dass es sehr schwierig sein kann und dass da nicht jeder in deinem Umfeld Verständnis für hat, dann sieht es aber, dann kann man natürlich auch sagen, hey, dann ist es halt auch das verkehrte Umfeld, gell? Dann muss man halt lernen, sich von solchen Menschen zu trennen und die sind dann mit sich wahrscheinlich beschäftigt oder unreflektiert oder haben halt einfach kein Verständnis dafür. Und das ist auch deren Ding, aber nicht mehr deins dann. Genau,
das habe ich gelernt. Es ist, wollen die Leute nicht anders oder können sie einfach nicht anders? Und deren Problem ist nicht mein Problem. Und ich habe mich da ein Stück weit von entfernt. Mhm. Klar, immer noch nicht da, wo ich vielleicht hin möchte. Das ist aber auch einfach Arbeit. Man muss aber auch versuchen, das Positive daraus zu ziehen. Ich habe mit meinem Papa vorher nicht so viel Kontakt gehabt. Der ist jetzt da. Mhm. Er und seine Freundin waren unglaublich für mich da. Ich bin jederzeit da willkommen. Wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe hier und mir ist die Decke auf den Kopf gefallen und hatte Rückschläge, bin ich da hingefahren. Mhm. Und die Beziehung vorher war nicht so innig wie jetzt. Und das nehme ich einfach für mich damit raus und sage, es gibt auch so tolle Sachen, die dadurch entstanden sind.
Man kann auch eine ganze Menge gewinnen. Ja?
Genau.
Ja. Freiheit beispielsweise, sich selbst auch ein Stück weit oder sich selbst wieder.
Und man darf sich halt auch nicht sagen, wann geht das irgendwann weg. Wenn man das so mal hatte, ist es immer da. Ja. Das heißt aber nicht, dass es wiederkommen muss oder bleiben muss oder man diesem ganzen Raum geben muss. Hm. Man lernt damit zu leben.
Man lernt es einzuschätzen,
man lernt gut damit zu leben. Ich habe natürlich immer noch Abende, die mal nicht so gut sind, wo ich unruhig bin. Dann werde ich aufgefangen von meinen Freunden hier, du packst es, du hast es doch die ganze Zeit schon gepackt. Ich weiß es dann auch selber. Und es gibt Abende, die sind so entspannt, dass ich mir denke, oh, ich will alleine sein. Mm. Ich freue mich, alleine auf meiner Couch zu liegen und schlafen zu gehen. Das ist so ein schönes Gefühl.
Also zurückblickend sagst du, diese Torturen, die du mit dieser Therapie auf dich genommen hast, das war es wirklich wert.
Es war es wert.
Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt?
Er ist gut. Also seit Februar schlafe ich alleine zu Hause, ohne dass ich nochmal Hilfe gebraucht habe. Ja. Also zwischen Oktober und Februar war es immer nochmal sehr schwankend. Ich hatte Abende, da habe ich dann wieder geweint oder hatte die Panikattacken, habe es nicht in den Griff gekriegt und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Dann habe meinen Freund gebeten zu kommen, der dann auch zu Uhrzeiten manchmal kam, wo andere schon 4 Stunden schlafen. Und für den war das Ganze auch nicht einfach. Das muss man auch ganz klar sagen.
Und noch, wie bist du jetzt durch diese Covid-Geschichte gekommen?
Es war am Anfang schwierig. Ich hatte dann noch mal eine Therapiestunde bei meinem Therapeuten online. Ja, okay. Das ist da auch schon umgestellt. Yeah. Und weil natürlich das für mich ein Thema war, dass es wieder ziemlich zerrüttet hat. Denn wenn jetzt dieser Fall eintreffen sollte, das war in meinem Kopf, oh Gott, ich muss 14 Tage zu Hause bleiben und ich darf nicht raus. So habe ich den Plan B. Ich habe einen Schlüssel von einer Freundin, ich habe den Schlüssel meiner Großeltern. Wenn nachts, egal um wie viel Uhr was ist, kann ich hinfahren. Wenn ich nicht darf, schwierig.
Also es ist auch gerade, ich glaube, jetzt zu dieser Zeit, die wir jetzt auch haben und speziell hier bei Covid, wenn du dann alleine bist, ja? Also ich meine, es gibt viele Menschen, die haben einen Partner, es gibt viele Menschen, die haben ein Umfeld, das in der Umgebung ist, aber gerade dann jemand, der dann für sich ist und also ich kann dir sagen, also meine Erfahrung, die ich jetzt hatte als Covid, also es hieß, hey, nicht mehr so raus, nicht mehr zu Kunden oder die Freunde nicht besuchen. Ich hatte da schon, also für einen Menschen, der jetzt nicht unter Panikattacken leidet, ich hatte da schon mal einen Struggle gehabt. Ich bin da hatte da Schwierigkeiten. Ich bin alleinlebend, ja, und also ich habe natürlich auch Freunde, das heißt natürlich, ich habe das Glück, dass ich Freunde habe und auch eine Familie und man hat sich auch miteinander beschäftigt und ausgetauscht, aber du bist dann doch alleine, gell? Also das ist dann, glaube ich, jemand, der mit diesen Dämonen oder mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen hat oder anderen psychischen Erkrankungen, hey.
Es ist eine schwere Zeit.
Ja. Und dann sind Therapeuten ja so flexibel mittlerweile, dass die halt auch skypen und richtig. Zoomen. Und
genau. Und ich kann meinen immer jederzeit eine WhatsApp schreiben. Wir schicken uns ab und zu Sprachnachrichten. Wir haben jetzt ausgemacht, wir telefonieren am Sonntag mal. Und das macht er von sich aus. Also er lebt seinen Job einfach und er war über den Stunden auch einfach immer für mich erreichbar. Ob sonntags, egal was ich hatte, er war da. Und so ist es jetzt immer noch. Und ich gehe seit April nicht mehr in Therapie. Also seit April habe ich meine Therapie abgeschlossen.
Okay, Gratulation.
Bei ihm, danke. Und auch jetzt in der Zeit. Ich habe, klar, Covid-19, klar, 14 Tage in Quarantäne, vielleicht nicht rausdürfen, das sind Sachen, die sind im Kopf. Aber ich habe mich viel
Warst du in Quarantäne?
Nein.
Okay.
Ich hoffe, ich muss es auch nicht.
Okay.
Aber für mich einfach die Angst vor der Angst. Hm. Das ist ja noch nicht eingetroffen.
Warum? Dann hast du schon mal Angst vor der Angst, dass es wieder passieren
könnte. Richtig. Und warum soll ich mir jetzt schon darüber Gedanken machen, wenn es vielleicht gar nicht eintritt? Okay. Und das habe ich viel gelernt, weil die Angst vor der Angst ist die größte Angst. Ja. Die Angst, oh Gott, alles kommt wieder, geht alles wieder von vorne los. So ist es halt auch mit dieser Covid-19-Situation.
Ja.
Und ich versuche gar nicht so zu denken. Ich versuche für mich zur Ruhe zu kommen.
Wir reden uns häufig ein, es könnte das Schlimmste passieren und dann passiert manchmal gar nichts. Also viel passiert im Kopf, gell? Oje, oje, was passiert, was könnte sein im Endeffekt.
Ja. Passiert manchmal einfach auch
nichts. Zum Großteil passiert einfach
nichts. Man zerdenkt sich alles ziemlich schnell und macht es dadurch vielleicht auch für sich schlimmer. Deswegen, ich krieg's nicht immer hin, aber ich bin fleißig dabei, wenn ich mich dabei selber erwische, mir auf die Finger zu hauen.
Du bist nicht dein Kopf, gell? Also man ist nicht seine Gedanken. Ja. Und das muss man sich auch mal. Gedanken sind es ein und die können einen auch mal schlagen. Gell? Ja. Das ist unschön, weil man dann halt einfach vielleicht auch eine Zeit lang falsch gepolt wurde und jetzt polst du dich halt auch wieder um. Gell?
Genau. Und auch für mich war jetzt in der Covid-19-Zeit natürlich diese Umstellung, auch als dann die Zeit war, wo man nicht wirklich raus durfte, aber ich kam für mich zur Ruhe. Mm. Es wurde mal entschleunigt. Ich konnte auch einfach wieder lernen, alleine mit mir zu sein.
Das habe ich. Also das ist eine der Dinge, die ich tatsächlich auch bei diesem Covid-Anfang, als ich gemerkt habe, ich bin. Also ja, der Grund meines Podcasts tatsächlich ist ja Covid gewesen. Also das kann ja nicht sein, es passiert hier nichts, keine Innovation, keine Inspiration, keine Gespräche, die mit Mehrwert Verbindung haben. Aber dieses, man ist für sich, ja, und ich habe für mich festgestellt, ich habe, keine Ahnung, weniger WhatsApps geschrieben oder ich war für mich, ich habe Hörbücher gehört und habe meine Zeit mit mir selbst anders genossen, habe Sport gemacht und ja, und das ist mehr achtsam mit mir gewesen und das ist so ein bisschen auch durch den Job auch ein bisschen verloren gegangen, immer irgendwie in Action, weil ich bin auch jemand, der immer irgendwie was Neues, neue Projekte braucht. Weil ich wie ein kleines Kind bin, ja, ich taste mich los und sehe was, krass, schön, hey, toll, das muss ich sehen und warum, wieso, weshalb und ja, und stolpern dann los und für mich war die Zeit für mich alleine, trotz dem, was war oder was ist, ein Gewinn, ja, auch wenn der ein oder andere Freund nicht mehr so häufig am Rohr war und der ein oder andere Freund vielleicht, den es zukünftig vielleicht auch nicht mehr geben wird. Aber es war toll, mit sich selbst zu sein. Ja. Es macht einsam, darf man nicht außen vor lassen, aber immer mal wieder.
Ja.
Und nicht, dass ich jetzt hier Covid, das soll jetzt sein, nicht heißen, Covid ist toll, aber...
Nein, um Gottes Willen.
Ja, also das bitte nicht. Meine Liebe, wir haben jetzt knapp 40 Minuten darüber gesprochen, mit was du kämpfst, dass du da was dagegen getan hast, dass du offen mit umgegangen bist, dass du auch durch diese schwere Zeit jetzt gerade gekommen bist. Gibt es etwas, was du jemandem oder den Zuhörern sagen möchtest? Und ich erstmal vorab Dankeschön, dass du dich mit mir hergesetzt hast und dich mit mir über eine Erkrankung oder über etwas gesprochen hast, was dich ein Leben lang oder wieder nach Pause wieder begleitet hat. Und danke dafür.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Gibt es was, was du raushauen möchtest nochmal, was anderen vielleicht helfen kann?
Ja, also ich kann wirklich nur sagen, man ist damit nicht alleine. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist nichts Schlimmes. Es ist was, woran man einfach wachsen kann. Man lernt einfach für sich selber besser mit sich zurechtzukommen oder Dinge für sich zu machen, die einem gut tun. Es ist für die Zukunft einfach nur besser. Und ich kann einfach nur sagen, egal was ist, man ist nicht alleine.
Durch eine Therapie dann. Also.
Genau. Man hat immer jemanden, der einem hilft und... Wenn irgendwelche Fragen noch sein sollten, was auch immer, können Sie sich gerne bei dir melden.
Es lieb,
danke. Du kannst es dann weitergeben, also ich bin da.
Ja, auch da möchte ich sagen, ich bin kein Fachmann, aber ein Therapeuten immer, wenn sowas ist, konsultiert die Jungs und Mädels. Und wenn du ein bisschen warten müsst, ist hart, aber nicht aufgeben. Ja?
Genau. Und wenn man sich einen privat sucht, bis man einen über die Kasse hat, auch das ist machbar. Ich bin bei meinem geblieben, weil ich da nicht mehr weg wollte. Jeder findet für sich seinen Therapeuten, der zu einem passt.
Ja. Meine Liebe, ich danke dir. Das war jetzt diese Episode für heute. Das Thema ist ein sehr spannendes Thema und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und nicht immer ist irgendein Thema unterhaltsam. In dem Fall ist es halt einfach auch mal, hey, hier gibt's was, was nicht so schön ist und vielleicht hilft es irgendjemandem. Ja? Also, Freunde des freundlichen, gepflegten Podcasts, vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Yeah.